berührt dich, was so in der Welt passiert? Also auch wenn das zum Beispiel mit Schmerz und Leiden zusammenhängt, oder interessiert dich das gar nicht?
Doch, das kommt schon zu mir. Ich kann sehen, dass da unglaublich viel Leid ist. Und wir hatten gestern auch die Situation, dass eine Frau von ihrer Erfahrung gesprochen hat. Sie hat das Buch Tiere essen gelesen und hat auf ihrem Weg von Frankreich nach Deutschland einen Tiertransport erlebt. Und in dem Moment hat sie sich gesagt, ich werde nie wieder Fleisch essen. Und das ist natürlich eine Erkenntnis, die für sie passiert ist. Und ich denke, diese Erkenntnis muss in jedem Einzelnen passieren. Das Leiden der Welt ist ja etwas, was auf den Menschen hindeutet, auf seine Einstellung, solange er ausbeutet und Raubbau betreibt mit der Erde und Konkurrenzdenken ist und so weiter, ist er im Kampf mit der Erde, mit dem Leben. Und diese Einsichten müssen aber in jedem Menschen in sich selbst passieren. Also es ist nicht etwas, was man vorübergeben kann, sondern jeder Einzelne in sich kann diesen Wandlungsschritt erfahren.
Ist das bei dir passiert? Bist du Vegetarierin?
Ja, bei mir ist es schon vor 30 Jahren passiert.
Da ist Schmerz und Leiden in der Welt und trotzdem ist sie perfekt, 100%?
Ja, das können wir so verstandesmäßig nicht verstehen. Wenn wir mit einem Ausschnitt des Lebens in Berührung kommen, ich würde sagen, wenn mir ein Mensch gegenüber sitzt, erlebe ich einen Ausschnitt des Lebens, dann kann erkannt werden, dass auch das, was für ihn Leiden war, ihm geholfen hat, in die Erkenntnis zu finden. Und ich kann das auch von meinem eigenen Leben sagen. Also ich bin durch sehr viel Leiden gegangen und Leiden, würde ich sagen, war mein Leben. Und ich kann jetzt die Weisheit sehen, die all dem zugrunde lag, weil es mich genau dahin geführt hat, wo es mich hin haben wollte. An diesem Punkt, wo ich jetzt bin. Und dadurch hat sich natürlich meine Sichtweise und mein Verstehen unglaublich vertieft. Das heißt, egal wer vor mir sitzt, ich kann sagen, dort sitze ich auch. Oder ich habe dort gesessen, egal wie wir es nennen wollen. Also es macht keinen Unterschied. Höchstens in der Zeit, aber nicht in der Zeitlosigkeit, die diese Präsenz ist.
Ist der Sinn des Lebens das Leben selbst oder anders ausgedrückt, ist das Leben einfach nur ein Spiel ohne jeden Sinn und ohne jede Begründung und ohne jeden Zweck?
Sagst du die Frage nochmal, ist das Leben?
Ist der Sinn des Lebens das Leben selbst?
Ohne den Ausdruck des Lebens würden wir uns selbst nicht erkennen können. Ohne dass das eine in die Form gekommen wäre und damit in die Dualität, in die Gegenüberstellung und in das Leben, gäbe es kein Erkennen und keine Erkenntnis. Das heißt, scheinbar will das Bewusstsein sich selbst erkennen. Darum hat es uns in diese Dualität, in diese Gegenüberstellung gebracht. Und das ist auch das, was in uns passieren kann. Wenn das Bewusstsein sich in uns als Bewusstsein erkennt, dann hören oder fallen irgendwann alle Konditionierungen ab. Dann bleibt nichts mehr übrig von dem, was ich nie war und was ich nicht bin.
Und das ist immer Gnade, wenn das passiert?
Ja, wir können das Gnade nennen. Ja, also wir können es nicht machen, wir können es nicht wollen. Es ist nicht, auch mit Anstrengung, nicht zu erreichen, sondern es ist passieren, wenn es passiert. Und so wie eine Frucht in ihrer Zeit reift, so reift auch der Mensch in seiner eigenen Zeit. Und wir können keinen Schritt überspringen, sondern zu erkennen, dass genau das, was jetzt bei mir ist, genauso sein soll und ist. Aber das heißt nicht, dass es so bleiben muss. Das heißt nicht, dass es fixiert ist oder festgelegt. Sondern Leben bedeutet auch Wandlung. Immer wieder in eine neue Form, in einen neuen Ausdruck, in Veränderung. Sonst wäre es ja statisch oder tot, unlebendig eben.
Also auf der Ebene von Zeit gibt es also auch Entwicklung?
Ich würde sagen, auf der Ebene von Zeit gibt es Bewegung. Ja. Aber ich sage damit nicht, dass es ein Kontinuum gibt. Also es gibt immer jetzt, letztendlich im Hier und Jetzt ist nur der Ausdruck, der ist. Aber wenn wir auf die Zeit gucken, könnte es so aussehen, als gäbe es dort ein Kontinuum oder eine Bewegung. Aber was wir erleben können, ist immer nur das Hier. Und du könntest sagen, in dem Hier kann Bewegung auftauchen. So ist es vielleicht präziser.
Ja, und Entwicklung beinhaltet ja irgendwie, dass Begründungen da sind. Also, dass man entwickelt sich so, weil das so war und weil das so war. Aber diese Begründung gibt es im Grunde gar nicht. Alles passiert völlig ohne Grund und Zusammenhang. Es passiert einfach.
Ja, also Begründungen sind immer der Auswurf des Verstandes, der es liebt zu begründen, weil er mit Gründen immer neue Möglichkeiten bekommt, uns an Gründe festzuheften. Ich würde sagen, Leben passiert grundlos. Daseiend, immer, ewig. Ewig und trotzdem im Wandel. Das könnte wie ein Paradox klingen, aber es ist gleichzeitig. Also das Ewige, der Ewigkeitsaspekt ist da und trotzdem die Wandlung ist auch da, die im Ewigkeitsaspekt passiert.
Wenn also etwas in Erfüllung geht, was ich mir gewünscht habe, dann ist das im Grunde völlig unabhängig voneinander. Also dann zu sagen, das ist passiert, weil ich mir das gewünscht habe, ist eigentlich überhaupt nicht nötig, weil die Sachen passieren einfach.
Also Wunsch weist immer darauf hin, dass ich mit meinem Jetzt, mit meinem Ist-Zustand nicht einverstanden bin, nicht zufrieden bin. Zu wünschen heißt immer, hier ist es nicht richtig, aber dort, wo ich mir etwas wünsche, dort ist es richtig, dort möchte ich sein, dann bin ich glücklich, dann ist alles gut. Und das ist ein Trugschluss, weil uns diese Wünsche immer wieder an Enttäuschung binden, wenn sie sich nicht erfüllen. Und selbst wenn sie in Erfüllung gehen, sind sie nur von kurzer Dauer. Das heißt, sie geben vielleicht diesen kurzen Moment der Befriedigung und dann gehen sie wieder im täglichen Leben unter. Und ich muss neue Wünsche entwickeln und entwerfen. Also Wünsche zeigen darauf hin, dass ich hier jetzt Unfrieden oder mich unglücklich fühle oder hier nicht zufrieden bin. Und dann wäre es gut, mich diesem Unfrieden oder diesem Unglücklichsein in mir zuzuwenden. Weil das ist, was gerade ist. Und das ist das, was der Mensch häufig vermeiden möchte. Das heißt, sich dem, was erscheint, zuzuwenden, kann auch eben unangenehm sein oder auch schmerzhaft, das zu sehen, wie lange es schon da ist. Und Mensch hat es lieber, sich wegzuwünschen und diese Teile, die jetzt da sind, die eigentlich in den Aufmerksamkeitsraum wollen, in die Aufmerksamkeit von jetzt, die zu unterdrücken. Und darum klopfen sie immer wieder an. Darum sind sie immer wieder da, egal wie viel Wunscherfüllung stattfindet. Und sobald ich mich diesem aber zuwende, kann ich vielleicht da durchfallen, durch all das, was ich so lange vermieden habe, wovor ich so lange geflüchtet oder weggerannt bin. Das heißt, ich habe die Bereitschaft, mich mir selbst zuzuwenden oder mich mir selbst zu stellen, egal wie man es nennt.
Reicht die Sehnsucht, glücklich zu sein, aus, um sich dem zuzuwenden, was man wirklich ist, oder muss da eine tiefere Sehnsucht sein?
Glück ist schon eine Vorstellung. Und diese Vorstellung kann ich niemals glücklich machen. Glücklich zu sein, mal dir Glückliches aus, das ist ähnlich wie wünschen, weil es nicht darum geht, was kommen würde in der Zukunft, sondern was jetzt hier ist. Und wenn hier Unglück ist, dich dem Unglück zu stellen, und wenn du dich dem Unglück stellst, kann es sein, dass du glücklich bist. Aber das ist ein anderes Glück, was du dann erfährst, als das Glück, was du dir vorgestellt hast und dem du hinterherjagst. Das ist eine unmittelbare Erfahrung deiner selbst. Letztendlich wartet das tief in uns. Aber dadurch, dass wir so viel uns wegwünschen und das Glück in der Ferne sehen, haben wir diesen Impuls nicht, uns wirklich die Aufmerksamkeit auf uns zu richten.
Ist Identifikation quasi der Grund für Leiden, für sehr viel Leiden?
Ja. Ja. Identifikation, ein großes Thema, was die Person letztendlich ausmacht. Nur durch Identifikation ist ja diese ganze Personen-Ego-Struktur, egal wie wir sie nennen wollen, gebildet worden. Das heißt, Als wir auf die Welt kamen, waren wir völlig unverbildet, völlig unschuldig und offen. Und dann haben die Prägungen der Umwelt und der Kultur und der Gesellschaft und dessen, was wir erfahren haben und was man uns gesagt hat, wie wir sein sollen und wie wir nicht sein sollen, uns mit diesem identifiziert. Und diese Identifikation ist das, womit wir eigentlich durchs Leben laufen und die wir für uns halten. Und das ist vielleicht, was Satsang macht, zu erkennen, dass du all diese Identifikationen nicht bist, dass du sie geglaubt hast und dass du häufig über den Verstand, der immer wieder in die Vergangenheit greift und diese alten Formen der Prägungen immer wieder aufgreift und dir hier vorstellt, immer wieder das Alte hier erlebst als dich selbst. Und zu erkennen, dass all das, was dich geprägt hat, was über dich gekommen ist, nicht du bist, dann können irgendwann alle Identifikationen durchschaut werden und fallen irgendwann ab, weil sie keine neue Energie, kein neues Futter, keine neue Begründungen, keine neuen Wünsche bekommen. Das heißt, alles, was dir zugefügt wurde, bist du nicht. Und wenn all das abfällt, bleibt nur noch das über, was du bist. Dieses eine, absolute, ewige. Das, was nicht kommt und geht. Das, was nicht hier ist und dort.
Ist es sinnlos, Gedanken irgendeine Bedeutung zuzugestehen?
Gedanken sind da. Gedanken kommen und gehen. Wir haben keinen Einfluss darauf. Aber es sind nicht deine Gedanken. Und wir machen häufig unsere Gedanken zu meinen Gedanken. Und dadurch, dass ich auf meine Gedanken höre, kommen die dementsprechenden Gefühle und die dementsprechenden Identifikationen in mein Leben. Gedanken kommen, solange sie kommen, und es ist gut, sich mit ihnen nicht zu identifizieren, sondern sie sich selbst zu überlassen. Das heißt, was wir häufig machen, ist, dass sich dort ein Automatismus gebildet hat, ein Automatismus, der jedem Gedanken folgt, irgendwohin, und dass wir wie eine Marionette an unserem Verstand hängen, und der Verstand ist der Puppenspieler und er zieht die Fäden und wir tanzen nach seiner Pfeife. Das heißt, der Verstand hat sich häufig in eine sehr dominierende Position in unserem Lebenshaus gebracht. Und worum es geht, ist, den Verstand anzuerkennen. Er ist ein unglaubliches Meisterwerk. Er hat ein unglaubliches Potenzial, ihn nicht zu verteufeln, ihn nicht zu bekriegen, aber zu sehen, dass er eine dienende Funktion in meinem Leben hat.
Also ist es hilfreich, dem Gedanken keine Bedeutung zuzumessen?
Gedanken unterstützen uns ja im täglichen Leben, die Dinge zu tun, die wir tun können. Wenn ich also der Verstand hilft uns zu lernen, Dinge zu wissen, das ist alles wunderbar, uns zu orientieren und so weiter. Aber die Gedanken, die immer wieder in die Vergangenheit zurückgreifen und diese immer wieder beleben zu wollen, da ist es gut, für dieses aufmerksam und bewusst zu werden. Babaji hat es Graveyard genannt, also der Friedhof, auf dem die Vergangenheitsknochen beerdigt sind, und wir buddeln immer wieder in der Vergangenheit unsere alten Knochen aus und stellen sie uns hier immer wieder vor. Und das heißt, das, was in der Vergangenheit war, habe ich ja schon erlebt, habe ich schon durchdrungen, ist schon gewesen, und es dort zu lassen, wo es passiert ist. Und dort, wo der Verstand aber es nicht dort lassen will, sondern uns immer wieder hier vorstellt als Realität, da ist es gut, dort Bewusstsein hinzubringen und das mitzubekommen, wenn das passiert. Und an diesem das Interesse zu verlieren. Nicht, dass der Verstand seine Tätigkeit macht, die er hat. Und das ist wunderbar, über den Verstand können wir kommunizieren, ist dieses hier möglich. Er gibt uns Orientierung, wir müssen nicht Dinge immer 100-mal lernen, sondern da ist mit dem Verstand zusammenarbeitet die Erinnerung, ne, die uns, wenn ich Autofahren gelernt habe, das nicht jeden Tag wieder neu lernen muss. Dafür ist der Verstand und die Erinnerung da.
Aber der Anteil der Gedanken, die wirklich einen praktischen Sinn haben, ist ja eigentlich relativ gering.
Ja.
Also der größte Teil der Gedanken ist einfach eine Kette, die keinen Sinn macht, sondern die einfach sich dauernd fortsetzt.
Ja. Ja. Und diese, ich würde sagen, unbewusste Kette der Fortsetzungsgedanken, die sich um Vergangenheit und Zukunft drehen, das mitzubekommen, das ist letztendlich wach werden oder es beleuchten, erleuchten, egal wie man es nennen will. Also das Licht der Bewusstheit darauf lenken.
Wenn du bei Papaji warst, wie stehst du zur der Technik, die eigentlich keine Technik ist, die Frage, also Selbstergründung durch die Frage, wer bin ich?
Ich sehe sie als ein Werkzeug, die Aufmerksamkeit auf sich selbst und nach innen zu lenken. Das nicht mehr. Und natürlich kann es sein, dass sich irgendwann diese Frage beantwortet, aus der eigenen Erfahrung heraus. Das heißt, in dem Moment fällt aber die Frage weg, wer bin ich? Da gibt es diese Frage nicht mehr.
Und sie wird ja auch nicht in Wortform beantwortet, sondern das, was die Antwort ist, wenn es sowas überhaupt gibt, ist jenseits aller Worte.
Ja, die Antwort ist wortlos. Formlos, tonlos. Alles los. In diesem Moment, wo sie alles los ist, ist nur noch das, was ist. Eines dann.
Okay, ich danke dir herzlich für dieses Interview.
Gerne. Danke. Gerne, ich danke dir.